Gottes Segen an diesem Sabbat. Ich freue mich, hier zu sein. Und ich möchte mit euch ein bisschen über Weihe nachdenken. Ich meine, wir haben das nicht so bei uns, dass es Sachen gibt, die geweiht werden, aber das gehört in der Bibel dazu. Ich möchte, dass wir es verstehen im Kontext, wie es gemeint ist. Gibt es Dinge in deinem Leben, die du Gott geweiht hast? Also jetzt nicht mit Zeremonie, versteht ihr, was ich meine? Das ist das, was uns vielleicht fehlt in dem Leben eines Menschen. Einen Übergang von der Kindschaft zum Erwachsenenleben in Eigenverantwortung. Da gibt es eine Weihe dazwischen. Da gibt es einen Übergang. Du warst so, jetzt bist du so. Das ist nicht dasselbe. Und es muss einen klaren Unterschied geben in der Art und Weise, wie gelebt wird, zwischen ungeweiht und geweiht. Versteht ihr, was ich meine? Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. In diesem Kontext lade ich euch ein, ein paar Texte mit mir anzuschauen, damit wir anfangen, drüber nachzudenken. Geht mit mir ins dritte Buch Mose und da fangen wir an. Drittes Buch Mose und es ist natürlich die Rede von den Priestern. Ich lese in Kapitel 21 und ich lese dort ab Vers 7. Sie sollen keine Hure zum Weib nehmen, auch keine Entehrte, noch eine, die von ihrem Mann verstoßen ist, denn der Priester ist heilig seinem Gott. Darum sollst du ihn für heilig halten, denn er opfert das Brot deines Gottes. Er soll dir heilig sein, denn heilig bin ich, der Herr, der euch heiligt. Naja, seltsamer Text. Warum ist der Priester heilig? Warum ist er heilig? Komm, was sagt der Text? Warum ist er heilig? Weil Gott heilig ist. Genauer. Das stimmt zwar, das ist genau das Argument, aber warum? Das steht nicht hier drin. Ja, das ist richtig, aber da steht noch mehr. Da steht auch, warum er geheiligt wird. Jetzt haben wir es. Denn er bringt das Brot Gottes da. Das heißt, versteht, die Idee ist, stellt euch vor, ihr geht zum Hof des Königs, ja? So, jetzt sitzt ihr am Hof des Königs, dann werdet ihr zum Tisch eingeladen. Jetzt, wer darf das Essen servieren? Jeder? Versteht ihr, was ich sage oder nicht? Darf jeder das Essen servieren dort oder nicht? Nee, wenn du zum Beispiel im Weißen Haus angestellt wirst, um das Essen zu servieren, dann wirst du erstmal ordentlich durchleuchtet auf alle deine Hintergründe und alle Verbindungen, die du hast mit irgendjemandem. Obligationen gegenüber irgendeiner anderen Regierung zum Beispiel. Und die disqualifizieren dich dann automatisch. Versteht ihr, was ich sage oder nicht? Okay, also der das Essen serviert, das muss ein loyaler Mensch sein, weil der könnte den König ja auch vergiften. Versteht ihr, was ich sage oder nicht? So, zur Zeit, als Josef im Gefängnis war, gibt es eine Geschichte. Jemand hat versucht, den König umzubringen durch Gift. Man wusste aber nicht, ob es durchs Essen oder das Trinken war. Also hat er vorsorgemäßig mal beide ins Gefängnis geschmissen. So, der Josef hat aber dann gesagt, durch den Traum, den er hatte, okay, du kommst wieder in dein Amt. Und der wird verdammt. Versteht ihr, was ich sage oder nicht? So. Und das ist das Bild. Das ist das Bild. Jemand, der das Recht hat, das Essen zu servieren im Haus des Königs, das kann nicht irgendjemand sein. Das muss jemand sein, dem man vertrauen kann. Das ist Vertrauenswürdigkeit. Ja, wie wird denn diese Vertrauenswürdigkeit geprüft? Wie ist denn das? Wie wird denn das gemacht? Ja, das müssen wir uns noch anschauen, weil da gibt es noch mehr Texte. Geht mit mir ins Kapitel 27. Drittes Buch Mose, Kapitel 27. Und wir schauen uns dort Am Ende des Kapitels, also das ist nicht nur das Ende des Kapitels, es ist auch das Ende vom dritten Buch Mose. Jetzt lest mit mir ab Vers 20. Ab Vers 21. Sondern es soll dasselbige Feld, wenn es im Jubeljahr frei ausgeht, dem Herrn heilig sein, wie ein mit dem Bann belegtes Feld, es fällt dem Priester als Erbgut zu. Wenn aber jemand dem Herrn ein Stück weltweit, das er gekauft hat und das nicht sein Erbgut ist, so soll ihm der Priester den Betrag nach der Schätzung berechnen bis zum Jubeljahr und er soll am selben Tag das Schätzungswort, den Schätzungswert geben, den es dem Herrn, dass es dem Herrn geweiht sei. Na sowas. Jetzt nochmal. Jetzt, ich weiß, das ist ein komischer Text. Was hat der jetzt mit dem zu tun, was wir gesagt haben? Ja, da steht's doch. Das geht um Weihe. Da gibt es irgendwas, was Gott geweiht worden ist. Ja, Weihe hat auch damit was zu tun, dass du Gott etwas schuldig bist. Versteht ihr, was ich sage? Ja, zum Beispiel hier ein Land, ein Stück Land. Die biblische Ordnung von dem Sabbatjahr bedeutet, dass jedes Stück Land einen Wert hat, der abhängig davon ist, wie viel Zeit noch verstreicht, bis das Sabbatjahr kommt. Weil das Land ist so viel wert, wie es produziert. Versteht ihr, was ich sage? Also das Land ist so viel wert, wie es produzieren kann. Jetzt, wenn es nur 4 Jahre produzieren kann und dann musst du es zurückgeben, weil das Sabbatjahr ist, dann kriegst du das zum Preis für 4 Produktionen, nicht für mehr. Darum muss es der Priester vorher schätzen. Der muss sagen, also über die letzten Jahre hat das so und so viel produziert, es wird so und so viel kosten. Das ist, wie es gemacht wurde im alten Israel oder wie es gemacht werden sollte. Es ist nicht für lange Zeit so gemacht worden, aber so sollte es eigentlich sein. Wenn jemand aber sagt, ich möchte dem Herrn dienen, ich möchte dem Herrn mein Landstück geben, das kann er gerne machen. Das Problem ist, es ist dasselbe Prozedere. Er muss es schätzen lassen vom Priester. Der Priester sagt dann, okay, es ist so und so viel wert. Versteht ihr, was ich sage? Okay. Nachdem der Priester es geschätzt hat, soll der Priester ihm den Betrag berechnen. Das heißt, der Priester bezahlt das. Also jetzt müsst ihr das verstehen. Wenn du etwas Gott weihen möchtest, dann wirst du dafür bezahlt. Ja oder nein? Habt ihr das verstanden? Nochmal. Wenn du etwas Gott weihst, dann wirst du dafür bezahlt. Hast du das verstanden? Wir kommen auf die Details. Ich möchte, dass ihr das grundsätzliche Prinzip versteht. Wenn etwas geweiht wird, sei es ein Gelände, sei es ein Mensch, was auch immer, da gibt es einen Lohn dafür. Ja, natürlich, aber ich möchte, dass ihr versteht, es gibt ein grundsätzliches, eine Transaktion hier. Der Mann, der das Essen serviert beim König, am Hof des Königs, der wird ja auch dafür bezahlt, oder nicht? Versteht ihr, was ich sage? Das heißt, ein Stück weit ist das ein Angestelltenverhältnis, wenn ihr so wollt, ja? Aber es ist nicht irgendeins, es ist ein besonderes, darum gibt es die Weihe. Du kannst ja nicht, ich meine, Elektriker wird man auch ohne Weihe, das geht. Aber Priester nicht. Versteht ihr, was ich sage? Ja, aber es ist ein Angestelltenverhältnis da, es ist eine Bezahlung da, es ist ein Wert, der übertragen wird. Du dienst jemandem. Das heißt, die Weihe ist, dass du geweiht wirst zu einem Dienst. Im Fall des Priesters ist es der Dienst, das Essen den Menschen vorzubringen. Also zum Beispiel das Brot des Lebens zu brechen, damit ihr es alle essen könnt. Das ist, was der Priester zu tun hat. Also was wir jetzt zusammen machen, ist ja dasselbe. Wir essen geistige Speise. Versteht ihr, was ich meine? Und da muss es eine Weihe geben, damit jemand servieren darf. Das darf nicht jeder. Das ist, was die biblische Ordnung war. Das heißt, im Haus des Herrn darf nicht jeder irgendwie servieren. Nicht jeder kommt da hier, ich habe was mitgebracht. Das geht nicht. Ja, also ihr müsst das verstehen, diesen Kontext. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und jetzt das Zweite, was ich zeigen wollte durch den Text im 3. Mose 27, es ist eine Transaktion da, die damit zu tun hat, dass es eine Bezahlung stattfindet, wenn eine Weihe stattfindet? Ist die Bezahlung da dafür? Das ist nicht kostenlos, sozusagen für Gott. Gott lässt es sich etwas kosten, wenn Leute geweiht werden. Zum Beispiel wird uns auch in Chronik berichtet über die Tatsache, dass Israel wieder geweiht werden sollte, die Priester wieder geweiht werden sollten, weil die Priester waren nicht mal geweiht. Es waren priesterliche Leute, die waren nicht als Priester eingesetzt und nicht geweiht. Und dann mussten die alle geweiht werden und es war wegen teuer. Das ist auch nicht so günstig. Ihr könnt ja nachlesen im Kapitel 8 bis 10 im dritten Buch Mose, was es kostet, einen Priester zu weihen. Das ist ziemlich teuer. Ja, das ist eine teure Angelegenheit, einen Priester zu weihen. Aber Gott lässt es sich etwas kosten. Das ist das Bild, man muss es verstehen. Es ist etwas wert. Es hat einen Wert, dass es Leute gibt, denen man vollständig vertrauen kann. Und das muss so sein, sollte so sein. So sollte es eigentlich sein, auch bei uns. Jetzt gehen wir weiter. Zweites Buch Mose, Kapitel 29, wichtiges Kapitel, ganz wichtiges Kapitel, Kapitel 29. Und ich möchte dort ab Vers 1 lesen. Das ist aber die Verordnung, welche du befolgen sollst, dass sie mir zu Priestern geweiht werden. Nimm einen jungen Farn, zwei fehllose Widder und ungesäuertes Brot, ungesäuerte Kuchen und Öl gemengt und ungesäuerten Fladen mit Öl gesalbt. Von Weizenmehl sollst du es alles machen. Und lege es alles in einen Korb und bring es in dem Korb herzu, samt den Farn und den beiden Widdern. Alsdann sollst du Aaron und seine Söhne vor die Türe der Stiftshütte führen und sie mit Wasser waschen. Also was muss das Erste gemacht werden? Jetzt wird hier ein ganzer Prozess berichtet, was alles gemacht werden muss, damit jemand geweiht wird. Versteht ihr, was ich sage? Das ist jetzt die Rezeptur. Wie weiht man jemanden? Okay, jetzt, du nimmst erstmal die Opfertiere, dann kommt das Essen. Und dann bringst du das alles vor den Herrn. Ja? Und dann soll der Aaron gewaschen werden. Also die, die zu weihen sind, die müssen erstmal gewaschen werden. Ist das klar? Die können nicht, also, was machst du morgens, bevor du deine Uniform anziehst? Waschen? Frisch geduscht? Neue Uniform an? Jetzt ist er Priester. So funktioniert das Ganze, nicht einfach so. Du kannst nicht einfach Kleider ausziehen, Kleider anziehen. Nein, nein, nein. Kleider ausziehen, waschen, neue Kleider anziehen. Ist das klar? So, jetzt, was symbolisieren Kleider in der Bibel? Komm, ihr wisst es doch. Gerechtigkeit. Also, du musst die Selbstgerechtigkeit ablegen und dann musst du dich ordentlich waschen und dann musst du die Gerechtigkeit Jesu anziehen. Du musst dich umziehen, priesterliche Kleidung anziehen. So, und das ist das Bild, was wir hier haben. Natürlich musst du auch das Brot mitbringen und die Opfertiere. Und dann steht geschrieben, und die Kleider nehmen und dem Aaron den Leibrock anziehen und den Rock und den Ephod und das Brustschildlein und du sollst den Gürtel mit dem Gürtel des Ephod und den Kopfbund auf sein Haupt setzen und das heilige Diadem an den Kopfbund heften und sollst das Salböl nehmen und auf sein Haupt gießen und ihn salben. Das heißt, nachdem er jetzt fertig angezogen ist, was kommt noch? Komm, was kommt noch? Öl, er muss gesalbt werden. Ja? Das heißt, die Weihe ist nicht abgeschlossen durch Taufe oder Waschung. Versteht bitte das Bild. Wir haben im Neuen Testament eine allgemeine Priesterschaft. Wir sind also alle Priester. Wir müssen alle geweiht werden. Womit beginnt unsere Weihe? Taufe. Bei der Taufe hat deine Weihe begonnen. Ist sie abgeschlossen, wenn du getauft wirst? Nein. Wann ist sie abgeschlossen? Wenn du gesalbt wirst. Der Gesalbte erst beginnt seine Arbeit als Priester, nicht der Getaufte. Der Getaufte, der muss erstmal in die Wüste gehen, wie der Paulus. Der hat sich bekehrt und dann ist er für 2 Jahre verschwunden. Zum Berg Sinai, nach Arabien. Und dann hat er die Bibel neu studiert und erstmal alles wieder neu geordnet in seinem Kopf. Und dann kam er zurück und dann war er Priester. Jetzt hat er gearbeitet. Versteht ihr, was ich meine? Das ist der Punkt. Du beginnst nicht sofort, jetzt ist er frisch bekehrt, jetzt können wir loslegen. Jetzt. Du bist fertig, getauft, also los geht's. Nein. Darum mach mal auch einen frisch Getauften nicht zum Pastor. Ist nicht dasselbe. So, die Arbeit beginnt also durch die Waschung. Jetzt die Waschung symbolisiert natürlich die Taufe und symbolisiert das Waschen unserer Pläne und Absichten im Licht des Wortes Gottes. Du beginnst ein neues Leben. Du hattest vor, so und so zu leben, jetzt veränderst du das. Du gibst das alte Leben auf und du beginnst ein neues Leben mit Gott und jetzt hast du andere Pläne und andere Ideen und andere Absichten. Und du wäschst dich symbolisch von dem alten Leben und das alte Leben bleibt liegen wie ein Kleid und du ziehst dein neues Leben an, auch wie ein Kleid. Versteht ihr das? Das ist das Bild, weil die Waschung kommt ja zwischen dem Kleider ausziehen und Kleider anziehen. Das eine ziehst du aus, dann wäschst du dich und dann ziehst du das andere an. So. Und wenn du das andere anziehst, dann musst du verstehen, du trägst jetzt eine Uniform. Das ist nicht einfach irgendein Kleid, das ist eine Uniform. Diese Uniform gibt dir Zugang zum Tempel. Du kannst jetzt reinlaufen. Das kann nicht jeder. Versteht ihr, was ich sage? Nicht jeder kann einfach so reinlaufen. Das ist wie ein Palast, da kommst du nicht einfach rein. Außer du hast die Uniform. Es gibt auch ein Gesetz, zum Beispiel, ihr könnt im Hesekiel nachlesen. Da steht geschrieben, die Priester, wenn sie rausgehen aus dem Haus Gottes, müssen sich umziehen und die Kleider der Priesterschaft dort lassen. Die dürfen die Kleider nicht mit nach Hause nehmen. Warum nicht? Jetzt stellt euch vor, ihr habt den königlichen Hof und die Garde geht mit der Kleidung nach Hause. Jetzt kommt ein Dieb, klaut dem die Kleidung, zieht sich in der Uniform eines Gardisten an, kommt rein und bringt den König um. Das geht nicht. Das ist eine Uniform. Die bleibt im Haus. Versteht ihr, was ich sage? Das heißt, da ist eine Verantwortung, die verbunden ist mit dieser Kleidung. Diese Kleidung trägt Zeichen. Ihr seht das hier. Habt ihr schon mal einen General gesehen, wie der ausschaut? Das ist nicht genau wie das hier. Das ist was anderes. Da sind Zeichen drauf. Warum sind da Zeichen drauf? Was ist das? Das bedeutet, dass es einen Rang gibt oder ein Amt gibt. Versteht ihr, was ich meine? Das heißt, das ist ein Zeichen des Amtes. Genauso beim Priester ist die Kleidung ein Zeichen des Amtes. Es ist nicht einfach irgendeine Kleidung. Es ist eine Kleidung, die zeigen soll, welches Amt dahinter steht. So, das ist die amtliche Kleidung. Also haben wir das bewahrt in Deutschland zum Beispiel, wenn jetzt die Richter sich setzen, dann überdecken sie sich auch mit so einem Mantel oder was, dass man dann haben sie die amtliche Kleidung. Ja, in England tragen sie auch noch Perücken wie früher. Ja, der Richter sitzt mit Perücke da, das sieht immer komisch aus. Ich stelle mir das mal heiter vor, wenn da irgendeiner zum Gericht kommt, dann muss er anfangen zu lachen, weil die so komisch ausschauen. Und die versuchen nicht mal, dass die Perücke ordentlich sitzt, die ist einfach drauf. Wie das ausschaut, ist wurscht. Aber das zeigt, dass das ein Richter ist und dass der die Autorität hat, die jetzt zu richten. Das ist das Zeichen. Versteht ihr, was ich meine? Das heißt, ihr versteht hier, die Kleidung, die jetzt übergeben wird, das ist nicht einfach nur so eine Kleidung. Das ist eine Kleidung, die mit sich eine Autorität bringt im Haus des Herrn. Und diese Autorität ist auch Verantwortung, nicht nur Autorität. Das geht immer zusammen, versteht ihr? Das kriegst du nicht auseinander. Und dann geht mit mir weiter. Jetzt lesen wir weiter. Und den Kopfbund auf mein Haupt setzen und das heilige Diadem an den Kopfbund heften und du sollst ihm das Salböl nehmen und auf dein Haupt gießen und ihn salben und seine Söhne sollst du auch herzubringen und ihnen die Leibröcke anlegen und beide Aaron und seine Söhne mit Gürteln gürten und ihre Kopfbünde aufbinden, dass ihnen das Priesteramt zur ewigen Ordnung werde. Auch sollst du Aaron und seine Söhne die Hände füllen. Jetzt, was heißt das denn? Sollst ihnen die Hände füllen. Das ist eine komische Sache. Ich meine, jetzt sind sie fertig geweiht, angezogen, begossen und alles, was dazugehört. Und jetzt werden ihnen die Hände gefüllt. Was ist das? Genau. Was heißt das mit den Händen füllen? Was ist das? Irgendjemand eine Idee? Was ist das? Hallo? Was hat das mit den Händen füllen auf sich? Übrigens, das wurde, wenn ein Priester gemacht wird, und das könnt ihr dann im Kapitel 8 bis 10 im dritten Buch Mose nachlesen, wo das dann umgesetzt wird, was hier befohlen wird. Da könnt ihr nachlesen, das wird 7 Tage lang gemacht. Das wird 7 Tage lang gemacht, nicht einfach so. Das heißt, es wird 7 Tage lang, Leute werden da geweiht. Und 7 Tage lang muss man ihnen die Hände füllen. 7 Tage lang. Ein Tag, der nächste Tag, der nächste Tag. Jeden Tag kommt er da hin und dann macht er so. Und dann werden ihm die Hände gefüllt. Und wie das gemacht wurde, ist es tatsächlich, die Hand wird voll gemacht. Das heißt, der Priester kommt und wartet und der Mose kommt und gibt ihm, was gibt er ihm denn? Wer weiß es denn? Was gibt er ihm denn? Nein, nicht Speise. Mit was wird ihm die Hände gefüllt? Nein. Was gibt es denn im Heiligtum noch? Komm. Was die Priester haben. Weihrauch. Weihrauch. Richtig. Also er kriegt Weihrauch auf die Hände, aufgeladen, bis die Hand voll ist. So, jetzt darf er das ins Heiligtum bringen und dort wird es verbrannt. Das ist die Weihe. Jetzt, was symbolisiert der Weihrauch und das Ganze? Was ist das? Was heißt das? Komm, lauter. Im schlimmsten Fall hören wir dich. Komm. Sag. Du hast doch vorhin gesagt. Was symbolisiert der Weihrauch? Ja, Gebete. Das heißt, die Verantwortung des Priesters unter anderem ist, dass er betet. Für wen denn? Für sich selber oder was?
Für das Volk.
Nein, für das Volk. Versteht ihr? Das ist der Punkt. Er wird für das Volk beten. Damit er für das Volk betet, wird er ihm die Hände gefüllt. Damit er für dich selber betet, muss man dir nicht die Hände füllen. Aber damit er für das Volk betet. Und ihr müsst das verstehen. Auch, wisst ihr, wann das? Das wurde für jeden Priester gemacht, wenn er geweiht wird. Aber für einen Priester wird das jedes Jahr gemacht. Zum großen Tag der Versöhnung kommt der hohe Priester, nachdem er sich selbst gereinigt hat, zieht sich um in die hohe priesterliche Kleidung. Der macht genau, was hier steht. Der zieht sich um in die hohe priesterliche Kleidung, bereitet sich vor und dann werden ihm die Hände gefüllt. Und dann läuft er mit dem Weihrauch in das Allerheiligste rein und bringt es vor den Herrn. Das ist der Moment, vor dem sich der Priester sozusagen vorbereitet durch das Füllen der Hände. Dass er sich vor den Herrn stellt und für die Menschen bittet. Jesus hat das gemacht. Jesus hat sich im Himmel die Hände füllen lassen. Das ist ein interessantes Bild, dieses Bild mit den Händen gefüllt im Himmel. Ich möchte euch mitnehmen, Hesekiel Kapitel 10. Hesekiel Kapitel 10. Wir sehen hier Szenen aus dem Himmel. Hesekiel Kapitel 10. Und wir können angefangen mit Vers 1 lesen. Und ich schaute und siehe auf dem Firmament, das über dem Haupt der Cherubim war. Das sieht jetzt eine Szene aus dem Himmel. Befand sich etwas wie ein Saphirstein, etwas wie ein Throngebilde aussah, erschien über ihn. Das ist der Thron des Herrn, ja? Und er redete mit dem Mann, der das leinene Kleid trug, das ist ein Priester, und sagte, geh hinein zwischen die Räder und dem Cheruv und fülle deine Hände mit glühenden Kohlen. Jetzt ist das zweite Bild, womit werden die Hände gefüllt? Weihrauch und glühende Kohlen. Ja, ne? Das verträgt ja nicht jeder. Ich verbrenne mir ja die Finger, wenn ich da die Kohlen in die Hand nehme. Das ist genau das Bild. Aber wie wird denn der Priester geweiht? Genau so, das ist symbolisch. Aber wie wird der Prophet geweiht? Könnt ihr euch erinnern an die Weihe eines Propheten, wie das gemacht wird, zeremoniell? Komm, irgendwas? Eines Propheten, die Weihe eines Propheten, wie wird das gemacht? Ja, Öl gehört auch dazu, aber noch was. Es müssen ihm ja die Hände gefüllt werden. Und wir haben ja gesehen, dass das mit Weihrauch und mit Kohle zu tun hat. Könnt ihr euch erinnern an die Szene am Anfang vom Jesaja, wo Jesaja berufen wird zum Propheten, beziehungsweise er sagt, ich. Und dann wird ein himmlischer Priester, ein Engel, zum Altar gehen. Und er nimmt eine Kohle vom Altar und dann berührt er ihn mit der Kohle. Und dann ist er gereinigt worden. Weil die Kohle ist ja Feuer, versteht ihr? Das symbolisiert Feuer und das Feuer reinigt. Es brennt alles weg, was nicht gut ist. Und er sagt, jetzt kannst du sprechen. Jetzt ist das Böse weg und du kannst es sprechen. Du kannst jetzt in meinem Namen sprechen. Du kannst es nicht einfach so sprechen. Du musst alles wegbrennen lassen, was nicht zu Gott gehört. Du wirst also, wenn du ein Sprecher des Hauses bist, nicht deine Meinung sagen. Versteht ihr, was ich sage? Ja, genau. Wenn du ein Botschafter bist, dann sagst du auch nicht deine Meinung. Dann sagst du, was die Regierung zu sagen hat. Du repräsentierst etwas. Du kannst nicht einfach deine Meinung. Es geht nicht um dich. Es geht um das, was du repräsentierst. Versteht ihr das? Das ist, als Repräsentant der Regierung eines bestimmten Staates sprichst du genau die Dinge, die die Regierung des Staates sprechen möchte, nicht was du sagen möchtest. Ist das verständlich, was ich sage? Okay, genau das ist das Bild, was wir hier haben. Das ist der Jesaja wird hier zum Propheten gemacht, indem er geweiht wird. Und in diesem Prozess werden ihm mit Kohle die Lippen verbrannt. Aua. Symbolisch, ja. Also es ist eine Vision, die er hat. Ich denke nicht, dass er aufgewachsen ist, auch gewacht ist nach diesem Vision und hatte tatsächlich verbrannte Lippen. Aber das Bild ist, dass dieses Feuer ihm die Lippen säubert. Versteht ihr das? Jetzt ist er sauber. Das ist, was der Engel ihm sagt. Jetzt kannst du diese Arbeit tun. Jetzt kannst du diese Arbeit machen und sprechen in meinem Namen. Das heißt, das ist ein weiteres Amt. Jetzt, ihr habt gesehen, er muss das Essen servieren. Er muss Wache stehen im Haus des Herrn und so weiter. Und er muss auch, was muss er noch? Er muss verkündigen, was der König zu verkündigen hat. Ist ja klar. Versteht ihr das? Also die Priester sind die, die im Haus des Herrn arbeiten. Und das Haus des Herrn ist sein Thronsaal. Er ist der König. Und darum, weil ein Priester eben ein Priester ist und im Haus des Königs arbeitet, ist es nicht irgendein Job. Es ist ein besonderer Job. Du musst dafür geweiht werden. Und diese Weihe beinhaltet, dass du dich reinigst, dass du aufpasst, wie du mit der Uniform umgehst und so weiter. Weil da ist große Verantwortung, die dran hängt. Okay. Jetzt geht mit mir weiter. Und zwar nach Offenbarung Kapitel 3. Offenbarung Kapitel 8, Vers 2 und 3. Und ich sah die sieben Engel, die vor Gott stehen, und es wurden ihnen sieben Posaunen gegeben, und ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar. Der hatte eine goldene Räucherpfanne, und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, damit es mitsamt den Gebeten der Heiligen auf den goldenen Altar gäbe, der vor dem Throne ist. Also hier wird auch wieder eine priesterliche Arbeit getan und ihr seht, wieder werden ihm die Hände gefüllt mit was? Mit Weihrauch. Und er bringt es als Gebete der Heiligen vor den Herrn. Das ist das Bild. Gehen wir zurück zu Hesekiel 10 und ihr lesen weiter ab Vers 4. Da erhob sich die Herrlichkeit des Herrn vor dem Cherub zu der Schwelle des Hauses hin, als dass der Tempel von der Wolke erfüllt und der Vorhof voll des Glanzes der Herrlichkeit des Herrn wurde. Und man hörte das Rauschen der Flügel der Cherubim bis in den äußersten Vorhof, gleich der Stimme des allmächtigen Gottes, wenn er redet. Als er nun dem Manne, der das leinene Kleid trug, befahl, Feuer zwischen den Rädern, zwischen den Cherubim zu holen. Der soll Feuer holen. Könnt ihr euch erinnern, was eines der wichtigsten Aufgaben war in der priesterlichen Arbeit, als Israel unterwegs war in der Wüste? Eine der wichtigsten Aufgaben war, das Feuer zu bewahren, dass es nicht ausgeht. Es war das Feuer des Herrn. Es war nicht ein Feuer, was du anzündest. Du kannst nicht einfach in den Tempel gehen, also in den Jerusalemer Tempel, und mit einem Streichholz Feuer machen. Das geht nicht. Das ist verboten. Das Feuer, was dort brennt, wurde von Gott angezündet, nicht von Menschen. Der Priester betet. Mose hatte gebetet, um das alte Heiligtum zu weihen. Und Gott hatte Feuer gemacht. Und dieses Feuer durfte nicht ausgehen. Versteht ihr das? Okay, und dann bei dem neuen Tempel, den Salomo macht, da betet Salomo und der Herr kommt und macht Feuer und dann ist alles, das ist nicht, Menschen dürfen das Feuer nicht machen, das ist fremdes Feuer. Und da gibt es auch eine Geschichte drüber, dass jemand das gemacht hat und fremdes Feuer gebracht hat und die sind gestorben, die zwei Söhne von Aaron. Und warum haben sie sich erlaubt, das zu tun? Die waren besoffen, das steht auch da. Die waren besoffen und dann haben sie nicht aufgepasst und haben Feuer gemacht. Und die haben sich nichts dabei gedacht. Das geht aber nicht. Das darfst du nicht. Das Feuer kommt vom Herrn. Also zum Beispiel, wenn jetzt die charismatische Bewegung sich trifft, gemeinsam Gottesdienst macht, und dann sagen sie, jetzt rufen wir den Heiligen Geist. Ja, als wenn der Heilige Geist ihr Spürhund ist. Und bei Pfeifen kommt er. Gell? Ja. Was sind das für Vorstellungen? Hallo?
Was stellst du dir denn vor, dass der Herr kommt, wenn du es willst oder wenn er es will? Wann kommt er denn? Der Heilige Geist ist wie ein Wind. Du weißt nicht, woher er kommt und du weißt auch nicht, wohin er geht. Du spürst ihn bloß, wenn er an dir vorbei weht. Das war's. Du hast keine Ahnung, was passiert. Du stehst nicht auf demselben Level wie Gott. Und du sagst nicht, jetzt rufen wir den Heiligen Geist. Und dann fängt er an zu sprechen in ich weiß nicht welchen Sprachen und redet Dummheiten. Das ist nix. Das ist Theater. Irgendein Geist. Das ist. Und wenn die dann über ihre eigenen Worte stolpern, weil sie irgendwelche Dummheiten zusammenfaseln, und dann sagen sie, das ist die Sprache des Heiligen Geistes. Echt, der Heilige Geist spricht und keiner versteht was. Ist der Heilige Geist so unfähig zu kommunizieren, dass niemand ihn verstehen kann? Das ist absoluter Blödsinn, dieses Theater. Und es hat nichts mit dem biblischen Kontext zu tun, den wir ganz klar andere Bilder haben. Das heißt, der Mann, der das leidende Kleid hat, der muss jetzt Feuer holen zwischen den Rädern und dann streckt der Cherub seine Hand aus zwischen die Cherubim nach dem Feuer, das zwischen den Cherubim war, und nimmt davon und gibt es dem, der das leidende Kleid trägt, in die Hände. Der füllt ihm die Hände. Das ist die priesterliche Arbeit. Jetzt, was macht er mit diesen Kohlen? Nahm es und ging hinaus. Also der hat das genommen. Ihr seht eine Szene im himmlischen Heiligtum. Irgendeiner kommt rein, die Engel geben ihm Kohle und er geht wieder. Was ist das? So, gibt es irgendeine Szene, wo die Kohle irgendwie verwendet wird in der Offenbarung? Es gibt eine Szene, wo ein Engel einen Kessel mit Kohle ausschüttet über die ganze Erde. Versteht ihr das? Ja, wer war denn das, der da sich die Hände füllen hat lassen mit Kohle? Das muss ja jemand sein, der erstmal feuerfest ist, weil sonst kann er diese Kohle nicht mitnehmen. Versteht ihr? Das heißt, wir haben es nicht mit irgendeinem normalen Menschen zu tun. Das müsst ihr verstehen. Das ist das Bild. Wir haben einen besonderen Menschen. Wir haben Jesus vor uns eigentlich. Deswegen kann er die Kohle nehmen. Und wenn das Gericht dann am Ende exekutiert wird, und dann kommt er und gießt die Kohle auf die Erde. Und die ganze, und das ist symbolisch hier auch in Hesekiel. Ihr könnt das lesen. Das ist, was gesagt wird, was gemacht werden soll. Dass die Kohle ausgegossen wird über ganz Jerusalem und über die alles. Das muss ja gerichtet werden. Dann muss es, das Feuer Gottes wird auch ausgegossen von irgendjemand. Irgendjemand kommt mit dem Feuer. Ja? Ja, und wo hat er das Feuer her, mit dem die Erde dann verbrannt wird? Ja, aus dem himmlischen Heiligtum. Heiliges Feuer. Ja, das Feuer hat man schon mal gesehen an der Geschichte der Menschheit, als Sodom und Gomorra gerichtet wurde. Da hat es auch dieses Feuer von Gott gegeben. Und dann ist die ganze Stadt verbrannt. Und ihr könnt euch das heute noch anschauen, wenn ihr da hingeht. Da ist immer noch verbrannte Erde. Und liegt überall Schwefel rum. Ja, bis heute. Das heißt, es ist ein Bild hier. Es ist ein Bild des Gerichts Gottes, es ist auch ein Bild der Arbeit, die ein Priester tut. Die ist vielseitig, wie ihr seht. Sie müssen das Essen den Leuten geben, sie müssen aber auch die Kohle geben. Im Heiligtum gab es folgende Tradition. Sie wird kurz erwähnt in der Bibel, aber es wird nicht erklärt. Und wenn man es nicht weiß, dann weiß man nicht, wovon der spricht, der Prophet. Weil er sagt, es wäre besser, im Neuen Testament steht es geschrieben, dass du über den Feinden, über ihrem Haupt, Kohle anhäufst. Habt ihr das schon mal gelesen, ja? Ja, na, was heißt denn das? Was ist denn das? Was ist das? Das ist eine komische Sache. Das kommt aus dem Heiligtum. Im Heiligtum gab es die Tradition, dass der Wächter des Hauses, das normalerweise der hohe Priester war, der darf jederzeit überprüfen, ob alle wachen. Also wenn die Wache gerade schläft und nicht wacht, dann geht der hohe Priester zum Heiligtum. Und dann nimmt er Kohle in der Pfanne, nicht in die Hände, weil sonst verbrennt er sich, ja. Aber nimmt die Pfanne mit der Kohle und dann geht er zu dem schlafenden Priester und gießt sie schön über ihn aus. Und dann wacht er schön auf, aber sofort. Ja, ne, das ist wie der Tempel diszipliniert wurde. Also ein Priester darf nicht, weil es, ihr müsst verstehen, die Tempelwachen sind Priester. Die haben verschiedene Rollen. Der eine muss wachen, der andere muss Brot verteilen, der andere. Alles dieses gehört zur Arbeit des Priesters dazu. Aber wenn er bei der Wache schläft, was kommt dann? Ja, das Feuer. Darum steht auch geschrieben, wir sollen wachen, wenn der Herr wiederkommt, ja? Nicht dass wir schlafen und dann kommt der hohe Priester zurück und findet uns schlafend. Was kriegen wir dann auf den Kopf? Kohle. Ist das Bild, was du kriegst dafür. Das heißt, es ist eine wichtige Position, es ist ein wichtiges Amt, was du inne hast als Priester, wenn du geweiht wirst. Und du musst dieses Amt mit großer Verantwortung übernehmen und du darfst nicht einfach bei der Arbeit einschlafen. Ist das verständlich, was ich sage? Es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Es werden uns so viele Bilder gegeben. Alle diese Bilder haben mit diesem Amt zu tun, mit der Wichtigkeit des Amtes und wie schwerwiegend es ist, wenn man das versäumt. Es wird zum Beispiel dem Hesekiel gesagt, dass sein Amt als Wächter im Hause Israel ist, dass er den Israeliten sagt, wo sie sich verirrt haben und wie der Feind sie angegriffen hat und wie er sie durcheinander gebracht hat. Und es wird ihm auch gesagt, dass sie ihm nicht glauben werden. Und es wird ihm trotzdem gesagt, du musst es aber sagen, damit alle, wenn es vorbei ist, sich erinnern können, du hast es gesagt und ich halte mein Wort, ich habe es den Leuten gesagt. Der Herr weiß, dass wir nicht immer gehorchen, wenn er uns was sagt. Aber er wird es uns trotzdem sagen, denn es muss gesagt sein. So müssen auch wir heute die Welt warnen vor dem, was kommt. Und wir müssen die Menschen warnen, denn wenn es denn so weit ist, dass es dann kommt, muss es irgendjemanden geben, der das gesagt hat. Versteht ihr, was ich sage oder nicht? Das ist genau wie bei Hesekiel. Der Zweck war nicht, dass die sich bekehren. Die wollten sich nicht bekehren. Die waren voll dagegen. Genauso wie heute der Großteil der Menschen ist voll dagegen. Die möchten sich nicht bekehren. Aber es muss ihnen gesagt werden und sie müssen gewarnt werden. Denn der Herr hält sein Wort und er kommt nicht einfach mit Gericht über dich, ohne dich vorher zu warnen. Also warnt er uns vorher und er warnt die Welt vorher durch seine Leute. Und das sind die Priester. Und die Priester müssen der Welt die Warnung sagen und sagen, aufpassen, der Herr kommt und er wird richten. Und die Botschaft ist das im Kapitel 14 in Offenbarung. Fürchte Gott und gib ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und mach dir eins bewusst, diese Welt, das Babylon ist kaputt, es ist gefallen, es ist kaputt. Auf das kannst du dich nicht verlassen. Und wenn du gerettet werden möchtest, dann musst du dich davon distanzieren. Entscheide dich. Und diese Botschaft muss verkündigt werden, ob sie es annehmen oder nicht, hat nichts damit zu tun. Genauso wie bei Hesekiel nicht. Hat nichts damit zu tun, dass du sagst, hey, ich habe es verkündigt und einer hat sich bekehrt. Das ist toll, das ist wunderbar, Gottes Segen dafür. Aber das ist nicht das Problem. Es muss gesagt sein, denn wenn der Herr wiederkommt, dann hat er sein Wort gehalten. Und er hat es verkündigt. Versteht ihr das? Und es muss verkündigt werden, denn er sagt, ich mache das nicht. Ich mache nichts, ohne dass ich es meinem Volk vorher sage. Gar nichts. Es wird nichts gemacht vom Himmel aus, ohne dass der Herr es durch bestimmte Menschen verkündigt vorher. Das heißt, auch wenn er dann kommt und die Welt richtet, wird er vorher durch seine Leute die Welt informieren und sagen, jetzt kommt der Zeitpunkt, jetzt wird gerichtet und jetzt kommt der Herr wieder. Bereitet euch vor, jetzt ist der Zeitpunkt. Und ob sie es annehmen oder nicht, hat nichts damit zu tun. Das ist die Ansage des Königs. Und symbolisch im Festtagen des Volkes Israel ist es der Tag Yom Teruah, der Tag des Blasens, heißt es übersetzt. Ruah ist Atem und Teruah ist ha. Ja? Ein Ton. Und das nimmt, dann nimmt der Priester das Shofar und dann fängt er an. Tada, 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 tada. Tada, 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 tada. Und das macht er 12 Mal. Und am Ende macht er tada. Und das geht so lang, wie er aushalten kann. Und das nennt sich das große Blasen. Hagedolateroa, das große Blasen. Und im Neuen Testament könnt ihr nachlesen, was passiert beim großen Blasen. Ich meine, wenn der Engel des Herrn wiederkommt und stellt euch das vor, ich meine, das ist nicht so eine Trompete, wie wir haben. Ne? Wenn der mal bläst, dann gibt es Erdbeben auf der Erde. Ja, stellt euch das vor. Die Engel kommen und der Engel des Herrn setzt an und dann fängt er an. Und dann geht's los auf der Erde. Dann fängt das Beben an und alles. Und wenn das ordentlich gebebt hat und die Erde so richtig gut aufgelockert ist, dann kommen die Toten aus den Gräbern raus. Das ist alles ein Bild. Und der Tag des Blasens ist auch der Tag, an dem der König etwas zu melden hat. Versteht ihr? Weil der Herr Jesus ist ja Priester und König und er wird sich die priesterlichen Kleider ausziehen, er zieht sich als König an und dann kommt er als König. Und der König kommt nicht einfach. Bevor der König kommt, kommt einer, der ihm den Weg vorbereitet. Kennt ihr das biblische Bild? Bevor der König kommt, kommt jemand, der ihm den Weg vorbereitet. Der kommt nicht einfach. Ich möchte euch, schau, in England, in irgendeiner kleinen Ortschaft in Schottland, hat man geplant, dass die Königin da vorbeischaut, als sie noch jünger war. Jetzt ist sie ja tot, aber als sie noch jünger war. Da haben sie extra ein Haus hingebaut, nur für den Zweck, dass die Königin dort sein soll, weil da gab es nichts. Und dann haben sie extra eine neue Toilette und ein neues Haus und alles drum und dran gebaut, damit die Königin dorthin hinkommt. Und die ist dorthin gekommen, ist 2 Stunden dort gewesen, dann ist sie wieder gegangen. Und danach war das abgerissen worden. Das müsst ihr verstehen. Das ist ein ganzes Haus wird nur deswegen gebaut, dass die 2 Stunden dort ist und dann geht sie wieder. Ja, aber bei Jesus ist es ja auch so. Die haben einen ganzen Tempel gebaut, damit er bloß kurz reinkommt und wieder rausgeschmissen wird. Ja, und deswegen, und das müsst ihr jetzt verstehen, das ist das Prophetische, was übrigens Hesekiel sagt. Im späteren Teil des Hesekiel wird uns das gesagt. Pass auf, die Alten schauen den Tempel an und sagen, der sieht nicht so gut aus wie der von Salomo, aber er hat mehr Ehre. Warum hat er mehr Ehre? Sagt's mir. Warum hat dieser Tempel mehr Ehre als der von Salomo? Ich sag euch warum. Weil der König der Könige in diesem Tempel drin war. In dem von Salomo nicht. Wie lang war er drin? Ich weiß es nicht in Minuten, aber lang war es nicht. Versteht ihr, was ich sage? Aber das allein hat diesem ganzen Tempel den Sinn gegeben und den Zweck und die Ehre, die er hatte. Versteht ihr, was ich sage? So, das ist das Bild. Der König kommt und der König kommt nicht einfach. Bevor der König kommt, wird sein Weg vorbereitet und da werden Dinge gemacht, damit er kommt und alles ist bereit. Und genauso ist es bei dem Herrn. Wenn er wiederkommt, bevor er kommt, schickt er seinen Geist voraus und bereitet sein Volk vor und die machen alles, was notwendig ist, damit der Weg vorbereitet wird und dann kommt er. Wenn alles vorbereitet ist, der König kommt nicht einfach angetanzt wie irgendjemand. Ja? Beim König weiß der ganz genau und wenn er kommt, dann stehen alle Spalier, dann warten alle. Da geht nicht jeder sein Zeug und macht einfach. In Thailand ist es so, da wird ab und zu mal ist das ganze Volk, ihr seht das in den Parks in Bangkok, wenn ihr zum Beispiel da seid. Und es ist die Stunde 12 und die Nationalhymne kommt. Die dürfen nicht einfach weiterlaufen, die müssen alle stehen bleiben. Und den König ehren. Versteht ihr das? Ja, genauso ist es, wenn Jesus wiederkommt. Da kannst du nicht einfach, da macht jeder so, nein, da macht nicht niemand, was er will. Da steht sich jeder hin und wartet, wenn der König kommt. Und ob sie es wollen oder nicht, wenn wir die Engel kommen sehen mit ihrer ganzen Armee auf dem Himmel mit feurigen Wagen und wir wissen ja nicht mal, was das genau heißt, aber wenn wir sie sehen werden, dann werden wir es schon wissen und dann werden wir alle stehen und gucken. Und da wird keiner irgendwie was anderes machen. Und es reicht nicht, es am Fernsehen zu sehen. Warum nicht? Weil es der König ist und der König kommt. Und wenn er kommen wird, alle schauen. Ja, das ist, wovon er spricht, wenn hier geschrieben steht, und alle Augen werden ihn sehen. Versteht ihr das? Alle Augen werden ihn sehen. Jetzt, dieses Bild, was wir also hier haben, dass die Priesterschaft ein besonderes Amt hat. Diese Weihe ist nicht für irgendwas. Es ist eine Weihe für ein besonderes Amt. Das kommt eigentlich aus der Weihe, die es vorher schon gab. Dass die Priester geweiht wurden, ist ja klar. Aber es wurde auch ein Mensch geweiht für eine bestimmte Arbeit. Nicht nur der Priester. Das ist uns meistens nicht so bekannt. Welche Weihe hat Jesus gehabt? War Jesus Priester oder nicht? Na komm, irgendjemand? Ja? Bitte?
Der himmlische Vater hat ihn durch die Taufe.
Ja, okay, aber ich möchte, dass ihr versteht. Technisch, ist er geweiht worden für irgendein Amt, ja oder nein? Ja, doch, ja, ist er getauft worden. Und was passiert dann? Weil ich habe ja gesagt, es beginnt mit der Taufe und schließt ab mit Salbung. Ja, wie ist denn Jesus gesalbt worden? Komm, irgendjemand? Mit dem Heiligen Geist ist er gesalbt worden. Das Öl symbolisiert den Heiligen Geist. Ihr könnt das sehen. Ihr wisst, das Öl symbolisiert den Heiligen Geist. Und Jesus ist getauft worden. Und was ist gleich danach passiert? Der Heilige Geist ist gekommen und hat ihn gesalbt. So, jetzt ist er natürlich Priester im Haus des Herrn. Aber es gibt ein anderes Amt, was er auf der Erde hatte. Unterirdischen. Natürlich, er hat das Amt im himmlischen System. Aber auf dem irdischen System hat er auch ein Amt. Welches Amt hat er denn? Er ist geweiht worden nach dem System der Nazirea. Das findet ihr im 4. Buch Mose, Kapitel 6. Jeder kann sich weihen lassen. Der Paulus ist so geweiht worden auch. Das wird uns auch berichtet, dass die Jünger dem Paulus gesagt haben, du geh mal in den Tempel, lass dich weihen als Nazirea. Und mit vier anderen, und du bezahlst da auch dafür. Weil es kostet ja was. Es geht ja nicht kostenlos einfach dich weihen lassen. Und dann könnt ihr das nachlesen im 4. Buch Mose, Kapitel 6. Lest mit mir. 4. Buch Mose, Kapitel 6. Und der Herr redete mit Mose und sprach, sage den Kindern Israel und spricht zu ihnen, wenn ein Mann oder ein Weib das besondere Gelübde eines Nazireas tun will, um sich den Herrn zu weihen. Das heißt, du kannst sagen, ich möchte für ein Jahr eine Arbeit des Herrn tun. Da musst du dafür geweiht werden. Das ist, was hier gemacht wird. Okay? Wir machen das so, indem wir sagen, unsere Jugendlichen, die gehen ein Jahr in die Mission zum Beispiel. Ja? Okay. So, genauso haben es die Israeliten auch gehandhabt. Da gab es Leute, die haben für eine Zeit für den Herrn gearbeitet, nicht wie die Priester ihr ganzes Leben lang. Aber du musstest auch dafür geweiht werden. Und in dieser Zeit hast du besondere Diätregeln. Du darfst kein Essig, kein Alkohol und nichts Gegorenes essen und so weiter. Ja, das sind alles Regeln, die da auftauchen, die könnt ihr alle nachlesen. Ja, auch diese Leute müssen geweiht werden. Jetzt haben die auch ein Zeichen ihrer Weihe und das ist, die Haare werden nicht geschnitten. Und ihr könnt euch erinnern an die Geschichte mit dem Simpson. Der war ein Geweihter des Herrn und der hatte lange Haare, weil die durften nicht geschnitten werden, weil er von Kind auf geweiht worden war. Und er hat auch von Kind auf keinen Alkohol getrunken und alles das, weil er hält sich an die Regeln. Und dann könnt ihr das nachlesen, übrigens in Richter und Kapitel 16 ist es. Und dort wird gesagt, wenn, weil er öffnet sein Herz und sagt es ihr dann, und er sagt, wenn mir die Haare geschnitten werden, dann habe ich keine Kraft mehr. Weil der ganze Trick ist, jedes Mal sagt sie, ja, wie kann man dich denn fangen? Und er sagt, ja, 7 frische Stricke, und dann zerreißt du die einfach. Und dann sagt sie, ja, das ist ja furchtbar, du vertraust mir nicht, ja. Ist auch gut, ihr zu vertrauen, weil die jedes Mal versucht, ihn zu fangen. Ne? Aber der Kerl, der lässt sich drehen. Und er sagt sie am Ende, sagt er, ja, siehst du, das ist das Problem. Mein Problem ist, ich bin geweiht. Wenn ich geweiht bin dem Herrn und ich dem Herrn nicht treu bin, dann lasse ich meine Haare schneiden und halte mein Gelübde nicht. Und dann, was dann? Dann ist die Kraft weg. Und ich möchte, dass ihr es versteht, priesterliche Ämter haben diese Verbindung. Da ist eine Verantwortung da, wenn die nicht erfüllt wird, gibt es Konsequenzen. Versteht ihr, wenn du irgendetwas nicht tust, das ist nicht so schlimm. Wenn ein Soldat aber etwas nicht tut, dann gibt es größere Konsequenzen. Versteht ihr, was ich sage? Das ist Fahnenflucht, da gibt es eine größere Strafe drauf. Versteht ihr, was ich sage? Wenn die Bomben kommen und du verkriechst dich, gibt es keine Strafe dafür. Aber wenn der Soldat, der an der Artillerie sitzt und verteidigen muss und schießen muss und der verkriecht sich, der kriegt eine Strafe dafür. Früher war das die Todesstrafe. Versteht ihr das? Das ist Verrat. Versteht ihr, was ich sage oder nicht? Es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Dieses Amt hat Verantwortung und das bedeutet, das sind nicht Sachen, die einfach dir aufgetragen werden und wenn die nicht gemacht werden, dann ist okay. Nein, die müssen gemacht werden. Das ist eine Arbeit, die gemacht werden muss. Das sind wichtige Sachen, die passieren. Jetzt seht ihr das auch in Israel, wenn ihr dann die Priester nicht mehr treu sind, dann kommt der Prophet und sagt zu den Israeliten, er sagt, Tochter Zion, ich werde dich kahl scheren. Er sagt zu Tochter Zion, sagt er, er macht sie kahl. Warum denn? Warum wird in der Bibel jemand kahl geschert? Wisst ihr, wann der Nazirer sich scheren muss? Wenn er sein Gelübde nicht gehalten hat. Dann muss er sich scheren. Versteht ihr, was ich sage? Du hast dem Herrn ein Gelübde getan, du hast dich nicht daran gehalten, du musst jetzt wieder geweiht werden. Und ihr könnt nachlesen im selben Kapitel, wie das gemacht wird. Der muss sich die Haare scheren, der muss sich waschen, der muss er 7 Tage lang. Das ist alles mit dabei. Und wir könnten jetzt auch in die Details reingehen, weil es hat mit dem 3. und mit dem 7. Tag was zu tun. Weil er muss am 3. Tag geweiht werden und am 7. Tag ist er dann geheiligt. Also er muss am 3. Tag geweiht werden, aber er ist erst am 7. Tag heilig. Also die Weihe dauert seine Zeit, 7 Tage lang. Aber am 3. Tag findet die Weihe selber statt. Aber sie ist erst vollzogen und gültig, wann? Am 7. Tag. Ja, der Mensch wird auch geweiht am 3. Tag. Aber am 7. ist es erst gültig. Und der 7. Tag ist welcher? Der Sabbat, ne? Da ist er geweiht, da bist du geweiht. Das kommt aber darauf an, wenn du dich weißt in der Woche und du musst es machen, in der Woche davor, sonst bist du am Sabbat nicht geweiht. Steht auch geschrieben, wenn der am 3. Tag nicht geweiht wird, dann ist er am 7. nicht geweiht. Das ist fertig. Das heißt, wir haben hier Regelungen, wie alles abzulaufen hat und wir können nicht einfach irgendwelche Sachen machen. Weil es sind besondere Verantwortungen mit diesen Dingen in Verbindung und wir müssen diese besondere Verantwortung auch tragen. Diese besondere Verantwortung hat damit zu tun, dass wir eine Arbeit tun für den Herrn. Und ihr findet das übrigens in 4. Mose 19 und in 4. Mose 31. Also 4. Mose 19, Vers 12 und Vers 19 und 4. Mose 31, Vers 19, da findet ihr das mit dem, am 3. Tag muss er geweiht werden und am 7. Tag ist er dann geweiht. Das heißt, die Arbeit des Herrn und die Weihe, die wir mit uns machen lassen sollten, damit wir für die Arbeit des Herrn vorbereitet sind, ist so vielseitig wie die Arbeit eines Priesters. Der Priester beginnt seine Arbeit als Wächter am Hause des Herrn. Der hat Folgendes zu tun. Er steht an der Tür und er wäscht alle Dinge, wenn die Leute raus sind. Dann macht er alles sauber, er hält das Haus des Herrn sauber und er wäscht alle Sachen, die da drin sind und macht Ordnung und sorgt dafür, dass alles tipptopp ist. Das ist die Arbeit der Priester in der ersten Abteilung. Wenn sie damit fertig sind, dann kommt das nächste Level. Dann werden sie weiter eingesetzt als Türsteher und Leute, die aufpassen, wer rein darf und wer rausgeht. Und nicht jeder darf rein. Das müsst ihr verstehen. Nicht jeder darf einfach reinlaufen. Da läufst du nicht rein. Das ist wie im Casino, ne? Aha. Ist auch so ein Tempel, ne? Ja, ist bloß der Tempel vom Feind. Aber da musst du auch eine Uniform anziehen. Kannst du nicht einfach reinlaufen. Du musst dich ordentlich anziehen. Das ist ja furchtbar, dass du da einfach in kurzen Hosen, das geht nicht. Da ziehst du mal ordentlich an und dann gehst. Dann kommst du rein. Ja, die Katholiken, die haben das nicht vergessen irgendwie. Und bei uns ist das vergessen worden, komplett. Dass es nicht irgendwie geht. Und dass du nicht vor Gott einfach so kommst, wie du willst und ist egal wie. Nee, da solltest du dich anziehen, wie es sich gebührt. Und wenn Leute es steht geschrieben, die Kleidung der Priester war so lang, damit ihre Füße nicht gesehen werden. Und ihre Knöchel. Das heißt, viele von uns würden in dem Jerusalem-Heiligtum nicht reinkommen. Da lässt dich der Levit nicht rein. Wenn der dich sieht, wie du angezogen bist, dann sagst du, na, so kommst du nicht rein. Hier musst du bedeckt sein, komplett. Die Engel, die vor dem Herrn stehen, bedecken sich mit den Flügeln. Und wir laufen einfach so in die Gemeinde rein und denken, das ist okay, dass wir vor Gott stehen. Irgendwie. Nein, das ist das zweite Amt der Priester. Du musst aufpassen, wer ins Haus des Herrn kommt und wie, damit ein Status gewahrt wird, der diesem Haus gebührt. So, das nächste Amt, was der Priester einnimmt, ist das Amt eines Lehrers in Israel. Der muss das Volk lehren, was die Bibel sagt. Er muss sie lehren, was ist richtig, was ist falsch. Was sagt das Gesetz, über welche Situation. Das ist, was ihr Amt ist. Das ist die Leviten in den levitischen Städten in ganz Israel sind Lehrer. Und das ist genau, wie es gemacht wurde. Sie waren Lehrer. Und wo hat man gelernt? Im Bethaus. So heißt es auch. Das ist das Haus des Gebets. Da wird gemacht. Und dann gibt es ein Haus, das am Haus des Gebetes dran ist, wo sich der Ausschuss trifft. Das heißt Beit Din. Das ist das Haus des Gerichts. Das ist das letzte Amt eines Priesters. Das oberste Amt eines Priesters ist das Richteramt über die Gemeinde. Versteht ihr das? So war das in Israel. So, was muss also der Priester alles tun? Er muss aufpassen, dass das Haus des Herrn sauber ist. Er muss Türsteher sein und wachen über dem Haus des Herrn als Wache. Und wenn er dabei einschläft, dann kriegt er Kohlen auf den Kopf, nicht vergessen, ja. So, er muss dann über das Feuer. Ja, das muss er auch, das stimmt. Aber er muss dann das Volk lehren. Er muss ihnen zeigen, was sagt Gott. Er muss ihnen verkündigen, was Gott sagt. Ja. Oder bildlich gesehen, er muss das Brot brechen für die Leute, die ins Haus des Herrn kommen. Ja. Wichtige Verantwortung. Ja. Die haben auch als Ärzte fungiert, aber das ist jetzt alles Details. Das ist okay, und jetzt das letzte Amt. Er muss auch richten. Der Paulus sagt, hallo, wisst ihr nicht, dass ihr über Engel richten werdet? Wieso traut ihr euch nicht untereinander zu richten? Was soll denn das? Das kann ja nicht sein. Also ihr müsst doch irgendwann mal, werdet ihr über Engel zu Gericht sitzen und du traust dich jetzt nicht zu richten. Und dann zerrt ihr euch gegenseitig vor weltliche Gerichte, die keine Prinzipien haben. Das macht man nicht. Ihr seid Christen, richtet untereinander nach der biblischen Ordnung. Und dann brauchen wir untereinander auch Priester, die das Gesetz natürlich ausreichend gut kennen. Versteht ihr? Das ist priesterlich. Übrigens, diese Ordnung, das ist priesterliche Ordnung. Das heißt, du darfst nicht anfangen, irgendjemandem was zu lehren, bevor du nicht an der Tür gestanden bist. Das macht man nacheinander. Zuerst waschen sie alles im Haus. Das sind die Azubis, die stiften, ja, im ersten Jahr. Ne? Und im zweiten Jahr geht es dann weiter. Beziehungsweise es dauert ein bisschen länger bei denen, weil die Ausbildung beginnt viel früher. Sie beginnt mit 12 Jahren als theoretische Ausbildung, geht bis 25 und ab 25 kommt dann die praktische Ausbildung bis 30. Und mit 30 ist er dann endlich Priester. Versteht ihr? Das ist, wie es eigentlich abläuft. So, also mit 25 kommt er dann als Wächter ins Haus des Herrn und passt auf, dass niemand, der nicht rein soll, reinkommt und er sorgt dafür, dass alles sauber ist und so weiter. Das ist das erste Amt, was er innehat im ersten Jahr. Im zweiten Jahr geht es dann weiter mit dem nächsten Amt und so weiter. Und dann ist er Lehrer und nicht jeder ist dann auch Richter, aber eventuell, wenn er dann ausreichend bewandert im Gesetz ist, wird er dann auch Richter. So ist es bei den Priestern in Israel passiert. Aber das ist alles Bild. Das ist alles Bild. Das ist die Art und Weise, wie wir es handhaben müssen. Untereinander. Das ist alles bildlich. Wenn du irgendetwas richtest im Haus des Herrn, dann musst du dafür berufen werden. Dann fangst du nicht einfach an, über die Leute zu reden. Das ist nicht Gericht. Das ist kein ordentlicher Prozess. Versteht ihr das? So macht man das nicht. Mit Lästern ist da gar nichts getan. Erstens, du brauchst eine ordentliche Anklage und du brauchst. Wisst ihr, was wir untereinander machen? Wir reden übereinander. Der hat das gemacht. Hast du das schon gehört? Das ist nicht okay. So macht man das nicht. Und dann, ich sagte was, aber sag nichts. Entschuldigung, das ist schon das erste Problem. Es darf kein Gericht geben über irgendetwas, worüber man nicht bereit ist, etwas zu sagen. Wenn es eine Anklage gibt, dann musst du dich vor die ganze Gemeinde stellen dürfen und sagen, okay, das ist das Problem. Das ist, was ich gesehen habe. Wenn du als Zeuge nicht bereit bist, das zu tun, dann gibt es kein Gericht. Bei der Steinigung zum Beispiel. Wenn jemand verdammt wird zum Tode, dann muss der erste Zeuge, der muss als erstes vortreten und er muss sagen, ich habe es gesehen, das mit meinen Augen, das ist passiert, das, das, das und das. Und wenn es ausreichend Zeugen gibt und der wird verdammt, wer ist der Erste, der schmeißen muss? Dieser erste Zeuge. Das ist Gesetz. Das geht nicht einfach so mit, ja, irgendeiner hat was gesagt unter der Hand und ich weiß nicht. Na, nix da mit unter der Hand. Im Haus des Herrn wird alles am Tageslicht gemacht. Nix unter der Hand. Versteht ihr, was ich meine? So, das heißt doch, wir müssen lernen, untereinander ordentlich zu richten. Miteinander richtig umzugehen. Wie macht man das? Respektvoll und ordentlich. Und das ist Verantwortung, die wir haben, liebe Leute. Und jetzt könnt ihr euch selber mal anschauen und euch überprüfen, ob ihr diese Weihe, die euch übergeben worden ist, ob wir sie getragen haben in Zuverlässigkeit und Treue oder ob wir uns die Haare schneiden müssten. Gell? Es gibt nur eine Hoffnung. Sollten wir irgendwo gefehlt haben und der Herr gnädig genug ist, wenn er denn wiederkommt und das Feuer kommt und er gießt die Feuerflammen über diese Erde aus seiner Hand, dass mir die Haare abbrennen und ich neue krieg. Das wäre die Hoffnung. Dann wird uns der ganze Leib abbrennen und wir kriegen einen neuen. Das ist, was die Bibel dann sagt. Wir kriegen einen neuen, einen besseren. Einen, der nicht vergänglich ist. Der hier, der verbrennt. Der, wenn das Feuer des Herrn kommt, der hier wird verbrennen. Der ist nicht feuerfest. Okay? Aber der, den wir kriegen, der könnte zum Altar des Himmels gehen und Feuer in die Hand nehmen und kein Problem. Das sind andere Arten von Existenz, die Gott uns vorlegt. Das ist, wofür wir bereitet sind. Das ist der Lohn, auf den wir warten als Priester. Wie gesagt, die priesterliche Arbeit hat immer einen Lohn mit sich. Es ist nicht einfach nur eine Weihe und dann ist gut. Da gibt es immer einen Lohn. Vergesst es nicht. Lohnt es sich für Gott zu arbeiten? Es gibt keinen Arbeitgeber, der besser ist zu dir. Wisst ihr warum? Weil er sagt, 6 Tage machst du, was du willst und einen Tag machst du, was ich sage. Es ist eine ganz leichte Arbeit. Ich habe noch keinen anderen Arbeitgeber kennengelernt, der so gut ist zu dir, dass er sagt, pass auf, du arbeitest einen Tag in der Woche. Habe ich noch nie gesehen. Aber Gott ist so. Er sagt, gib mir einen Tag. Gib mir einen Tag. Diene mir einen Tag. 6 Tage machst du dein Zeug und einen Tag machst du, was ich sage. Probier es doch aus, für den Herrn zu arbeiten, seine Arbeit zu tun. Sei ein Wächter im Haus Israel. Warne das Volk. Sag ihnen, was der Herr vorhat. Warne das Volk in der Gemeinde und außerhalb der Gemeinde. Lass die Leute zu dem Herrn kommen, dass sie hören seine Stimme und in deinen Worten das Essen kriegen, was Gott gegeben hat. Also sag nur das, was der Herr gesagt hat, nicht irgendwie Meinungen. Sei dir deiner Verantwortung bewusst als Abgesandter Gottes, dass du nicht deine Meinung zu sprechen hast, sondern die, die Gott dir gegeben hat in seinem Wort. Das verkündigst du. Und verkündig das Wort Gottes vor den Menschen. Zur Zeit und zur Unzeit, sagt die Bibel. Sprich über das Evangelium, egal wo du hinkommst. Die Leute müssen wissen, mit dir kann man nicht über Autos diskutieren. Oder über Fußball. Mit dir diskutiert man über die Bibel. Die müssen dich kennen. Das ist, was für Menschen wir sein sollten. Mit dir kann man nicht über Schminke und über dieses Zeug diskutieren. Das ist nicht interessant. Weil wir geheiligte Menschen sind und geweihte Menschen. Wir haben andere Interessen. Wir haben andere Schwerpunkte in unserem Leben. Und der Paulus sagt, das, was für mich vorher eklig war, das ist für mich jetzt der Lebensinhalt. Alles, was mich vorher aber begeistert hat, das ekelt mich jetzt an. Das will ich nicht mehr sehen. Ja? Verwandelt Gott unser Leben nicht heute, genauso wie damals? Ist seine Kraft irgendwie schwächer geworden oder was? Er ist genauso mächtig und er ist genauso kraftvoll wie immer. Der, der geschaffen hat, der wird uns auch erlösen. Darauf warten wir, liebe Leute. Lasst uns unser Amt ernst nehmen und als Wächter und Arbeiter im Haus des Herrn, als Lehrer, als Richter, als welche Ämter auch immer ihr habt hier in der Gemeinde. Und auch wenn ihr keine offiziellen Ämter habt, im Himmel seid ihr alle mit Amt eingetragen. Ist das verständlich, was ich sage? Es gibt keinen Christen, der nicht das Amt eines Priesters hätte. Also macht eure Arbeit gut und wartet auf den Tag, wenn der Herr wiederkommt, denn er wird nie seine Schulden nicht bezahlen. Der Herr kommt und sein Lohn mit ihm. Amen. Lieber Herr, wir danken dir für die Gnade, dass wir in diesem Sabbat vor dir versammelt sind. Und wir bitten dich, Herr, um deinen Geist, dass du uns weißt. Du weißt, wer wir sind, du weißt, wer wir waren. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns weißt, dass wir die priesterliche Arbeit, die du uns aufgetragen hast, auch ausführen können.
Hilf Herr, dass wir verantwortlich mit diesem Amt umgehen, dass wir unsere Arbeit tun vor den Mitmenschen und untereinander, dass wir uns gegenseitig warnen, aufmerksam machen auf dein Wort, auf deine Wahrheiten, damit die Welt gewarnt wird und wir vorbereitet sind. Und wenn du wiederkommst, Herr, lass uns vorbereitet sein auf dein Kommen und warten auf dich mit aller Ehre, die dir gebührt. Als König, wir danken dir, Herr, für das große Versprechen, was du gemacht hast. Und wir bitten dich, Herr, komm bald. Amen.